Hallo und willkommen bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Ja, Bitcoin 2033. Was passiert in den nächsten 10 Jahren? Wo steht Bitcoin? Was kann Bitcoin? Wer kauft Bitcoin? Hält Bitcoin? Nutzt diese Spartechnologie? Nutzt Bitcoin im Alltag? Was ist die Vision, die Julian Linninger von Relay zum Beispiel, und mein heutiger Gast, seinen Venture Capitalists erzählt? Was ist die Vision von Bitcoin in den nächsten 10 Jahren? Sein Argument ist relativ simpel. Bitcoin wird sich durchsetzen als Spartechnologie und dann auch als Währung im Alltag. Er wird das genau erklären im Podcast, wie er sich das vorstellt. Aber auch, dass natürlich der Kuchen jetzt noch winzig klein ist, dass wir in Wahrheit, auch wenn es sich nicht so anfühlt, ganz, ganz am Anfang stehen, was Bitcoin betrifft, vielleicht in den 90er Jahren verglichen mit dem Internet. Ein super spannendes Gespräch, wo wir ein bisschen in die Zukunft von Bitcoin schauen, wie sie potenziell aussehen könnte. Bei Coinfinity, da heißt es seit 2014 Bringing Bitcoin to the People. Diese Firma hat Bitcoin wirklich in der DNA und das merkt man an allen Stellen. Beim wirklich sehr guten Service, bei der persönlichen Betreuung im Grazer Front Office und bei den Services, die reichen von High Net Worth, Individual Betreuung bis zur Beratung, wenn es um die sichere Verwahrung von Bitcoin geht. Und auch jede andere Frage kann man dem Team von Coinfinity stellen und bekommt garantiert eine gute Antwort. Coinfinity ist der Hauptsponsor dieses Podcasts und das Team, das startet jetzt gerade richtig durch. Es gibt ein neues Webportal. Dort kann man kaufen, verkaufen und einen Sparplan anlegen, was sicher die entspannteste Art ist, Bitcoiner zu sein. Und neue Features kommen auch ständig dazu. Das Portal ist aus aller Welt erreichbar. Seht es euch an unter coinfinity.co. Self-Custody, also die Selbstaufbewahrung von Bitcoin, ist ein ganz zentraler Punkt bei Bitcoin, bei der Idee hinter Bitcoin und bei der Technologie. Ich habe selbst die volle Verfügung über meine Coins, über mein Vermögen. Und das geht am besten mit einer Hardware-Wallet. Eine Hardware-Wallet, das ist wie ein USB-Stick, den ich in den Computer stecke. Und die allerbeste ist die Bitbox O2 von Shift Crypto. Mit USB-C, geht wunderbar auch am Laptop, kann man auch am Handy verwenden, am Android-Handy. Hergestellt in der Schweiz, entwickelt in der Schweiz, hoher Sicherheitsgrad, eine clean und slicke Software, auch alles auf Deutsch, der Support auf Deutsch. Man kann auch ein eigenes Einstiegsgespräch buchen, wo die ganze Einrichtung perfekt erklärt wird. Reinschauen bei shiftcrypto.ch und mit dem Code, was Bitcoin bringt, gibt es 5% Rabatt. Ich habe jetzt seit über einem Jahr das Privileg, in der Bitcoin-Community fast Vollzeit tätig zu sein und da lerne ich natürlich viele tolle Leute kennen und die haben für die Community von Was Bitcoin bringt einiges parat. Zum Beispiel satoshistore.io, da gibt es die Was Bitcoin bringt Collection, die Nico Collection, auch die Fixed Money Collection von meinem englischen Kanal und mit Was Bitcoin bringt als Code bekommt ihr auf das gesamte Sortiment dieses wirklich coolen Shops, der unglaublich viel zu bieten hat, bekommt ihr 5%. Was Bitcoin bringt, satoshistore.io. Aber damit nicht genug. Mit Was Bitcoin bringt dem Code gibt es auch 5% auf die Hardware-Wallet von Shift Crypto, die Bitbox O2. Meiner Meinung nach die beste und coolste Hardware-Wallet. Und wer wirklich auf Nummer sicher gehen will, der schaut bei Seedor.io vorbei. Seedor.io, da wird dann gemeißelt, gehämmert und geschlagen und der Seed wird für immer aufbewahrt auf Stahl. Seedor.io mit Was Bitcoin bringt dem Code gibt es auch dort 5%. Herzlich willkommen, Julian Linninger bei Was Bitcoin bringt in Wien. Servus.
Vielen Dank, Nico. Freue mich mega, hier zu sein.
Danke, dass du vorbeigekommen bist. Wir werden das im Februar wahrscheinlich bringen, aber wir sitzen jetzt hier. Es ist die erste Aufnahme des Jahres. Wir dürfen das ruhig sagen, das neue Bitcoin-Jahr beginnt. Willkommen im zweitbesten kleinen Alpenland, in dem man eine Form von Deutsch spricht.
Ja, okay, von zwei. Ja.
Warst du schon öfter in Österreich?
Nein, tatsächlich nicht. Ein paar Mal eben zu Besuch bei Imo, unserem CMO, der ja natürlich hier wohnt, aber sonst eigentlich nicht großen Bezug zu Österreich, auch fürs Skifahren. Viele Schweizer tatsächlich kommen nach Österreich zum Skifahren, was etwas günstiger ist und ja, die Berge eigentlich noch schöner und noch höher sind. Aber ich persönlich bin dann fürs Snowboarden auch vor allem in der Schweiz unterwegs.
Bist du Lokalpatriot, was das betrifft?
Ja, ja, würde ich schon sagen. Also auch in der Schweiz so viele verschiedene Orte wie möglich. Aber ich war jetzt noch nie in Österreich zum Skifahren oder so. Wie gesagt, ein paar Mal halt hier so halb Work, halb Travel. Natürlich gut Schnitzel gegessen und so weiter, üblicherweise. Und ich mag Österreich, wie wir vorhin schon diskutiert haben, ist relativ ähnlich, halt auch vom Wetter her, von den Leuten her. Man könnte, wenn man hier einfach aufwacht nach einer durchzechten Nacht, könnte man auch meinen, man ist noch in Zürich.
Es ist tatsächlich eine relativ chillige Verbindung, oder? Weil in Zürich ist relativ easy, klein, du kommst bis schnell am Flughafen, fliegst rüber, hier bist du auch relativ schnell in der Stadt. Das ist jetzt nicht so mühsam wie, keine Ahnung, Frankfurt oder London.
Genau, nein, ich weiß, glaube ich, eine Stunde, vielleicht eine Stunde, 10 Minuten oder so im Flieger. Da wäre auch eine Zugverbindung, die relativ gut ist. Über Nacht, also bis Ende letzten Jahres gab es noch eine Übernachtverbindung. Die wollte ich ja damals eigentlich nehmen, als ich Anfang Dezember kommen wollte. Dann hatte ich eine Mittelohrentzündung und jetzt muss ich da verschieben. Und die SBB, also die Schweizer Bundesbahnen in der Schweiz, haben da den Fahrplan gewechselt. Jetzt gibt es keine Übernacht direkt
nicht mehr.
Nein, gibt es nicht mehr.
Okay. Ich bin ja großer Zugfahrer und weil da bin ich dann, die Internetverbindung ist im Zug so schlecht, dann sagst du, endlich kommt man jetzt zum Arbeiten. Ja, deswegen würde sogar, wenn ich die Zeit hätte, wenn ich mal nach Zürich fahre, würde ich sogar die 8 Stunden auf mich nehmen und einfach Zug fahren. Ja. Und wenn du nicht arbeitest, schaut man einfach 8 Stunden Netflix, wann hat man dafür schon mal die Zeit?
Kannst du natürlich auch, genau, ist auch geil.
Oder hört alle Bitcoin-Podcasts durch, die man noch nicht gehört hat.
Dann. Aber sobald du auch über die Grenze bist in der Schweiz, hast du dann tatsächlich funktionierendes mobiles Internet, da brauchst du auch keinen WLAN im Zug. Wir haben gar keinen WLAN im Zug in der Schweiz, weil einfach das mobile Internet, 5G, überall, es funktioniert perfekt. Also das passt gut.
Kommt auf die Liste von Dingen, die in der Schweiz besser funktionieren als in Österreich und Deutschland. Ja. Aber darüber reden wir vielleicht erst später. Du hast heute auf dem Weg hierher einen Tweet rausgehaut, den ich jetzt nur paraphrasieren kann, aber du kannst ihn mir dann nochmal richtig sagen. Du hast gesagt, in den nächsten 10 Jahren, in der Next Decade, werden mehrere Milliarden Menschen in Bitcoin hineinströmen und du hast Trillion sogar gesagt, an Dollars in Bitcoin reinströmen. Mhm. Und deswegen habe ich mir gedacht, lass uns das ausbauen. Ja? Die besten Geschichten beginnen mit einem Tweet aus dem Handgelenk heraus. Ja? Oder war das halt gar nicht heute? Hast du das so gescheduled, so wie Michael Saylor das macht, dass du einfach die Weisheiten schon vorbereitet hast?
Überhaupt nicht. Also mit Relay selbst sind wir da sehr professionell unterwegs und da haben wir ein eigenes Team, das so Social Media Posts raushaut und scheduled und genau zu den Zeiten, an denen die am besten funktionieren und viel Engagement und so weiter. Also ein super, super gutes Growth-Team, was das angeht.
Habe ich überhaupt erwähnt, dass du Gründer und CEO von Relay bist bei der Vorstellung?
Noch nicht, vielen Dank.
Also, Julian Liniger, Gründer und CEO von Relay, einer Bitcoin-only-App, kann man das so sagen?
Ja, unbedingt, ja. Genau.
Okay, also du redest jetzt bei der Firma, bist du professionell und persönlich aber eher unprofessionell.
Mega unprofessionell. Ja. Also ich selbst, wie gesagt, ich hau Tweets raus, wenn mir irgendwas danach scheint. Ich habe mal eine Idee. Und mal habe ich 10 Ideen an meinem Tag, da gibt es 10 Tweets an einem Tag und dann gibt es eine Woche, 2 nichts mehr von mir zu hören. Ich bin da sehr unprofessionell, noch eigentlich. Mein Marketing-Team versucht mir eben auch, oder meine Investoren versuchen immer zu sagen, hey Julian, du musst eine Personal Brand aufbauen, du musst da regelmäßig aktiv und es gibt eine Strategie.
Rumhupfen. Ja.
Genau. Und mittlerweile habe ich ein paar tausend Follower und so weiter, aber ich mache das nicht wirklich zu wenig professionell eigentlich noch. Also es ist wirklich, wenn mir, das war heute Morgen, ich hatte noch 5 Minuten, bis das Gate öffnete und zum Boarding beim Flieger und dann, keine Ahnung, ist mir irgendwie dieser Satz gekommen. Den nutze ich tatsächlich auch viel, wenn ich mit den Investoren spreche. Investoren wollen immer die große 10-Jahres-Vision hören. Warum bist du in diesem Markt? Was glaubst du, kann man da erreichen? Was ist die Big Opportunity, so die Big Vision? Und dann ist das irgendwie ein Satz, der mir immer wieder kommt, wenn eben diese Frage kommt bei Investoren, ist eben, und meistens ist es ja auf Englisch, we believe that in the next 10 years, billions of people and trillions of dollars will flow into these decentralized finance system called Bitcoin.
Ah, DeFi, Decentralized Finance. Wir rebranden das jetzt.
Wirkt halt auch immer gut bei den Investoren, yeah. DeFi. Ist auch,
es ist Decentralized Finance.
Das war ein anderer Tweet, den ich gemacht habe. There is, DeFi only exists on Bitcoin. Und sowas. Yeah. Also Bitcoin ist eigentlich das einzige DeFi. DeFi ist Bitcoin und Bitcoin ist DeFi. There's no other DeFi.
Okay, das ist gut. Also das heißt, du bist quasi auch aus deinen Investorengesprächen und so weiter eher vorbereitet auf die Frage, was passiert. Also sozusagen die Vision 2033. Mhm. Ja? Was sind so die Dinge? Wo fangen wir aber an bei Bitcoin? Also wenn du sagst, da es werden Milliarden hineinströmen, Trillionen hineinströmen, das ist ja, wie soll ich sagen, das ist das, was man natürlich erwarten sollte von jemandem, der will, dass man bei ihm Bitcoin kauft.
Ja.
Kannst du das untermauern?
Ja, ich glaube halt einfach, wo man anfangen soll, ist eben eine gute Frage. Und ich finde, man sollte immer als Unternehmer und allgemein aber auch, sollte man immer bei einem Problem anfangen. Oder viele Leute, und das ist immer noch so im Bitcoin-Krypto-Zirkus, man will irgendwie den Leuten eine Lösung in den Rachen hineinstopfen. Aber die meisten Leute verstehen das Problem gar nicht. Und wo man eben anfangen soll, um zu erklären, wo wir 2033 landen und warum eben so viele Leute und so viel Geld in diesen Space reinfließt, ist das Problem. Und das Problem meiner Meinung nach und wahrscheinlich auch deiner Meinung nach ist das traditionelle Finanzsystem, das mittlerweile am Bröckeln, andere sagen sogar am Kollabieren ist. Und ich glaube einfach, viele Leute und eben viel Geld wird in den nächsten 10 Jahren merken, dass es schwierig bis unmöglich ist zu sparen in diesem traditionellen Finanzsystem mit Banken, mit Fiat-Geld, das von Zentralbanken und Regierungen weginflationiert, der Wert davon weginflationiert wird. Mehr und mehr Leute verstehen das schon jetzt, als verglichen noch vor 3-4 Jahren, glaube ich, mit den höheren Inflationsraten eben im Euro-Raum, im US-Raum und so weiter. Und wenn man die jüngeren Generationen befragt, also Surveys zum Beispiel über Millennials, das finde ich auch immer sehr spannend. Die nächsten Generationen sind wegweisend für die Adoption einer neuen Technologie wie Bitcoin. Und eben Millennials und Gen Z, also die Jüngeren, alle 35 und jünger, Millennials sind jetzt schon die größte Konsumentengruppe der Welt und in den nächsten 10 Jahren werden es die größten Investoren der Welt sein. Also es werden die Leute sein, die Geld kontrollieren, weil sie Geld verdienen, unternehmerisch erwirtschaften, vererben oder kontrollieren über irgendwelche Unternehmen, die sie führen.
Also ich glaube, alleine in Amerika werden die Babyboomer ihren Kindern, also den Millennials, 30 Trillions, das sind Billionen auf Deutsch, das sind also 30.000 Milliarden vererben.
Mhm. Unglaublich.
Relativ viel Geld.
Genau. Weiß ich jetzt nicht, ob das in den nächsten 10, 20 Jahren passiert, aber genau.
Ich glaube ganz generell, aber ja, generell. Also das meiste wird in den nächsten 20 Jahren passieren, sonst sind das sind dann schon sehr alte Boomer.
Genau. Ja. Also festzuhalten ist, dass super viel Geld fließt in den nächsten 10 bis 20 Jahren in die Hände von Millennials und wenn man jetzt die befragt, dann 3 von 4 Personen, die eben im Millennial-Alter sind, sagen, sie haben schon jetzt oder wollen in den nächsten 5 bis 10 Jahren in Bitcoin investieren.
Das heißt, in Bitcoin oder Krypto?
Ja, gibt verschiedene
Studien. Umfragen, aber ist meistens über nach Krypto.
Wahrscheinlich nach Krypto, ja. Aber dann auch in die 80% der Millennials werden dann, sagen sie investieren in Krypto, meinen aber Bitcoin und Krypto.
Ja. Also außerdem, es gibt die Anzahl derer, die dann wirklich gar kein Bitcoin kaufen.
Richtig, ist verschwindend gering.
Ja, das ist verschwindend gering.
Genau. Ja. Also zumindest in ihrem Krypto-Portfolio haben sie sicher einen großen Teil Bitcoin, vielleicht nicht alle Bitcoin-only, aber zumindest sehr, sehr viel Geld wird somit in den nächsten 10 Jahren schon allein über diese jüngeren Generationen in Bitcoin fließen. Weil die sind quasi, heute spricht man von Digital Natives und die Millennials oder vor allem dann Gen Z sind quasi dann Bitcoin Natives. Also die verstehen einfach digitales Gold, digitale Assets allgemein schon vom Gaming her und so weiter. Die verstehen, warum ein digitaler Rohstoff eben einen Wert hat und warum es irrational wäre, da nicht zumindest 1-10% seines Portfolios darin zu investieren.
Und dass dieser digitale Rohstoff für den Wertspeicher nur Bitcoin sein kann, da sind wir uns ja einig.
Ja, wir zwei sind uns da einig.
Wir zwei sind uns einig. Ihr macht ja, bekommt ihr von den Investoren immer noch die Frage, warum ihr nicht hier den Token da, Ethereum, Solana, wahrscheinlich jetzt nicht mehr, ne?
Ja, doch. Also, es gibt halt verschiedene Arten von Investoren. Ich spreche mit Dutzenden, wenn nicht Hunderten gefühlt Investoren. Das sind Angel Investors, das sind vor allem aber Venture Capitalists. Und Venture Capitalists, VC-Fonds, die spezialisieren sich oder sind generalistisch. Also generalistische, die investieren einfach in Technologiefirmen. Broad. Und dann gibt es auch Fintech-VCs zum Beispiel, es gibt Crypto-VCs und es gibt Bitcoin-Only-VCs. Das sind so die Subsets dann, die für uns interessant sind. Wir haben mittlerweile von fast all denen eigentlich keinen Crypto-VC, aber sonst so General Tech VCs, Fintech VCs und vor allem halt Bitcoin Only VCs haben wir alles im Cap Table. Und je nachdem, mit wem du sprichst, kommt natürlich immer die Frage so, hey, ja, das funktioniert ja jetzt mega gut, ihr habt super Wachstumszahlen mit Bitcoin Only, aber da gibt es ja noch 20.000 andere Kryptowährungen. Kannst du dir vorstellen, wie viel Volumen und wie viel Umsatz du damit machen kannst? Dann musst du ja unbedingt alle, zumindest die Top 20 kommt oder die Top 10 musst du unbedingt auch anbieten und so weiter. Und da merken wir dann halt aber, dass es üblicherweise nicht ein guter Match ist, weil wir einfach nicht dieselbe Vision der Zukunft haben.
Hat sich das verändert in den letzten Monaten durch die ganzen FTX, Solana, Celsius, Schieß mich tot Geschichten, also wo auch diese also zumindest im Kryptosektor sehr viel geredet wurde über die Unterscheidung zwischen Bitcoin und allem anderen?
Ja, also das ist sicher mal ein guter Trend, eine gute Entwicklung, dass eben wirklich gesprochen wird von Bitcoin und Krypto. Also so langsam auch die Krypto-VCs, gut, die haben das eigentlich immer verstanden, aber die sehen die Zukunft einfach als Multi-Chain-Zukunft. Aber auch die vor allem die generellen VCs, die sich nicht wirklich in der Tiefe mit Bitcoin und Krypto und Blockchain und so weiter und Web3 befasst haben, die merken jetzt langsam, okay, es scheint da einen Unterschied zu geben irgendwie. Aber die schauen sich das halt dann nicht wirklich im Detail an. Was tatsächlich eher passiert, leider, ist, dass viele VCs jetzt einfach vom ganzen Kryptomarkt abgeschreckt sind.
Okay.
Inklusive Bitcoin.
Und auch natürlich das Geld generell irgendwie dries out, ja, austrocknet, weil die Zinsen steigen und dann greifst du das erst recht nicht an. Aber das sind ja auch ganz normale. Aber das sind ja ganz normale Schweinezyklen, oder?
Ja.
Das ist also dieselben VCs, die jetzt sagen, das greife ich auf gar keinen Fall mehr an, bekommen sofort FOMO, wenn es wieder raufgeht und der Nachbar VC hat jetzt wieder ein neues Krypto-Projekt genommen.
Ja.
Und also auch VCs machen im Grunde dieselben emotionalen Fehler wie ein Kleinanleger. Ja.
Absolut, noch fast potenziert eigentlich. Also das ist wirklich unglaublich, wie zyklisch und wie trend- und hype-orientiert die VCs sind. Ich meine, wenn man sieht, wie jetzt der Andreessen Horowitz, A16Z, einfach Milliardenfonds geraced hat und allocated hat und noch viel mehr, Dutzende Milliarden damit gemacht hat, eben wirklich nur mit diesen Hypes oder mit diesen Altcoin-Hypes, also ICO-Hypes, Altcoin-Hypes und dann vor allem auch eben DeFi-Hypes und NFT-Hypes und all diese Scheiße, die haben super viel Geld damit gemacht.
Yeah.
Also, und wirklich, und jetzt sieht man viele so Crypto-VCs, die dann plötzlich jetzt ja mehr auf Web3 und dann plötzlich, weil sie merken, dass da auch nicht viel Hype mehr rum ist, gehen sie jetzt viel auf AI und so, GPT und so weiter. Also es ist wirklich sehr, sehr trendorientiert. Was ich aber langfristig, solange ich jetzt etwas in diesem VC-Markt unterwegs bin, ungefähr knapp 3 Jahre mit Relay, was ich gemerkt habe, ist, dass wirklich so Bitcoin-only-VCs sind ein mega positiver, guter Trend.
Ja.
Als ich da angefangen habe, habe ich fast nie, also es gab wahrscheinlich 1-2 relevante Bitcoin-only-VCs. Jetzt gibt es 1-2 Dutzend, die mir bekannt sind.
Innerhalb von 3 Jahren, ich meine, das ist schon faszinierend.
Mega, also wirklich, und auch traditionelle, generalistische Tech-Fonds, die plötzlich, die haben ja mehrere Fonds dann. Also ein VC hat üblicherweise raised so 1-2 Fonds pro Jahr sogar, größere, sage ich so, 1 Milliarde Asset under Management. Und die haben dann so Sub-Fonds, also ein Fonds vielleicht für MedTech, einen für FoodTech und so weiter, einen für FinTech. Und es gibt jetzt einige davon, die wirklich auch einen nur für Bitcoin. Also so irgendwie ein Fonds zwischen 10 und 100 Millionen, das nur in Bitcoin und Lightning Cases fließt. Und das finde ich super stark. Das gibt mir auch sehr, sehr viel Zuversicht eben für die Zukunft.
Ich glaube auch, dass es wichtig ist, da auch wirklich auf den Narrativ zu achten, weil es gibt immer noch auch diesen Trend, dass oft einfach Bitcoin hat so ein bisschen ein Schmuddel-Image. Immer noch. Ich bin da total, ist mir völlig egal. Das ist eh positiv, ja. Weil aber es hat dieses, gerade wenn man. Und viele VCs werden ja auch gar keine Experten sein. Ja? Und gerade wenn du quasi nur schaust, was sind so die Hype-Themen, was sind so die spannenden Themen, springst du gerne, auch als Kleinanleger, so landest du ja dann bei Shitcoins, springst du gerne quasi über den ersten drüber, denkst dir, na, das ist abgefrühstückt. Ja? Und Bitcoin bekommt ja auch die ganze negative Presse. Es gibt ja keinen, ich weiß nicht, ob jemals schon eine Notenbank irgendwas zu Ethereum gesagt hat oder sicher nicht zu Cardano. Ja? Also die ganze Aufmerksamkeit, die ganze negative Aufmerksamkeit liegt auf Bitcoin und deswegen gehst du dann gerne mal drüber hinweg und sagst, wir machen hier Krypto und nimmst so Bitcoin ein bisschen am Rande mit.
Ja.
Das scheint sich aber derzeit wirklich nicht herauszustellen, weil das ist wichtig, du hast am Anfang gesagt, es geht um Probleme lösen. Unternehmertum ist immer Probleme für andere lösen.
Mhm.
Ja? Und das eine ist die Technologie, Blockchain, was auch immer, schieß mich tot, Bananen auf der Blockchain. Du darfst nur noch Bananen von der Blockchain essen, weil sonst sind es keine guten Bananen. So, ja? Aber es funktioniert halt nicht, weil du versuchst. Aber gehen wir zurück. Also für wen ist Bitcoin die Lösung? Wo siehst du das Wachstumspotenzial bei den Nutzern? Woher kommt diese erste Milliarde? Woher kommt die erste Milliarde Bitcoin-Nutzer? Weil derzeit sind wir bei 100 Millionen vielleicht.
Ja, genau. Ich glaube schon, dass halt vor allem zumindest in diesem Entwicklungsstadium, wir sind immer noch im, also es ist ja Sound Money gutes Geld, das sich entwickelt, oder? Und das hat üblicherweise 3 Entwicklungsstadien und wir sind aktuell mit Bitcoin immer noch im Entwicklungsstadium 1. Und 1 ist eben Store of Value, 2 ist dann Medium of Exchange und 3 ist Unit of Account. Also am Anfang muss es ja mal eben den Wert wirklich speichern und langfristig idealerweise an Kaufkraft gewinnen oder stabil sein und nicht verlieren, damit es dann eben als Medium of Exchange, also als Tauschwährung, Tauscheinheit benutzt werden kann, wenn man da auch Dinge damit bezahlt und ich dir Werte übermittle. Und dann last but not least eben als Unit of Account, als Recheneinheit, dann wirklich auch Preise damit angeschrieben sind und dann eben nicht mehr Wert in US-Dollar oder Euro, sondern in Bitcoin.
In Satz eher, ne?
Oder in Satz wahrscheinlich dann, genau.
In Satoshi ist also der Untereinheit von Bitcoin, die... Gut, du sagst, Sound Money, das sind sozusagen die 3 Stadien und es ist logisch vollkommen nachvollziehbar. Es ist übrigens etwas, das viele Kritiker, aber auch viele Bitcoiner so nicht sehen wollen. Also, dass es dann doch länger dauert, dass du erstmal dieses Store of Value aufbauen musst. Ja,
also super lange.
Und auch
Jahrzehnte.
Bitte? Ja, genau.
Jahrzehnte. Ja.
Und auch in der Bitcoin, also wo stehen wir dann 2033? Also, okay, anders gesagt, bis 2033 werden wir noch nicht bei Unit of Account sein. Sicher nicht.
Nein.
Wir werden wahrscheinlich immer noch am Weg vom Store of Value sein. Vielleicht schon ein bisschen Medium of Exchange, aber das hängt in meinen Augen eher davon ab, was die Staaten zulassen, beziehungsweise wie stark sich auch die sage ich jetzt mal, informelle Internetwirtschaft entwickelt.
Ja.
Aber wir sind in 10 Jahren in Wahrheit noch immer bei der Suche nach Store of Value.
Absolut. Ich glaube, diese Billions of People and Trillions of Dollars und wie du auch gesagt hast, die erste Milliarde der Menschen werden reinkommen für den Digital Gold, den Digital Store of Value Ansatz. Also einfach Wert speichern. Und dann glaube ich auch, dass eben die meisten von Ländern kommen, wie afrikanischen Ländern, asiatischen Ländern, südamerikanischen Ländern, die selbst eben eine Währung haben, die nicht sound ist. Also die Mismanagement mit den Währungen haben, die Hyperinflation haben, die merken natürlich als Ersten, das sieht man ja auch in den Adoption Rates, in den Statistiken, dass Länder wie Nigeria, wie Zimbabwe und vor allem eben auch Südamerika wie El Salvador, Argentinien und so weiter, die wirklich schlechte Währungen haben, die zum Teil 100% plus Inflationszahlen haben, dass die jetzt einen Store of Value, der eben nur in Anführungszeichen im zweistelligen Bereich fluktuiert und nicht im dreistelligen und viel zugänglicher ist als zum Beispiel US-Dollar, also in eine weitere Währung von einem anderen Land, dass das eben wirklich ein Problem löst. Und zwar Wert von heute auf morgen sparen. Sichern. Weil in Argentinien zum Beispiel gibt es ganz viele Cases, da erhalten die Familien oder die Leute, die halt arbeiten, die erhalten ihren Lohn einmal die Woche und sobald sie den Lohn erhalten, gehen sie direkt, bevor sie die Kinder von der Schule abholen, gehen sie direkt in den Supermarkt, um so viel zu kaufen wie möglich, um Essen für eine ganze Woche zu kaufen, weil sie genau wissen, einen Tag später hat es wieder weniger Wert. Kostet es wieder mehr. Das Geld hat weniger Wert. Und für diese Leute ist eben Store of Value nicht eine Selbstverständlichkeit, wie zum Beispiel bei uns in der Schweiz. Wir merken das fast nicht, weil die Inflation in Anführungszeichen nur 3,5% ist. Also wir verlieren auch innerhalb von 10, 20 Jahren verlieren wir die Hälfte des Werts unseres Geldes, aber wir merken es halt nicht Tag für Tag. Die südamerikanischen Länder zum Beispiel, die merken das halt wirklich sehr, sehr stark und deshalb sehen die wahrscheinlich den Wert einer solchen digitalen Wertspeicherungsmethode als erste.
Ich würde das gerne challengen. Und zwar, also stimmt das mit der Inflation, dass ihr seid im Westen inzwischen die einzigen, die Schweizer, die sich von dem schützen konnten, aber...
Einigermaßen.
Einigermaßen. Ich meine, wir haben zweistellige Inflation und ich habe in Argentinien gelebt und habe dort gelernt, wie das ist, wenn man wenn irgendwie auf dem Menü im Restaurant die Preise einfach steigen, indem es ausgestrichen wird und neu hinzugeschrieben werden. Und das ist mir in Wien auch schon passiert jetzt inzwischen.
Echt?
Ja, habe ich schon gesehen. Ja, habe ich schon gesehen. Weil einfach der Wirt sich gedacht hat, dass er hat keine Lust, neue zu drucken, hat es einfach durchgestrichen und daneben den neuen Preis geschrieben. Ja.
Macht das Sinn, ja.
Und das ist schon interessant, das zu sehen. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Grundsätzlich die Theorie kann ich nachvollziehen, dass es die Afrikaner, die Asiaten und die Südamerikaner sein werden, die es eher adoptieren. Aber das sieht man jetzt schon, zumindest in dieser Zwischenphase, greifen die eher zu Stablecoins. Weil du gesagt hast, die haben keinen Zugang zu Dollar, das stimmt nicht. Sie haben schon Zugang, also sie haben Zugang zu Dollar-Derivaten. Die sind natürlich risikobehaftet. Und wenn du dein Geld in USDT, Terra, gespeichert hast, das ist jetzt futsch. Ja? Ja. Die reicheren, sage ich mal, zweite Weltländer, wenn man das noch so nennen darf heutzutage, wie Argentinien, was doch noch relativ Wohlstand, also doch noch eine gute Mittelschicht hat eigentlich, da haben dann alle schon Dollarkonten. Schon, also alles über 1000 Dollar wird sowieso in Dollar abgehandelt. Ja. Aber wir mit dem Euro, wir mit dem Dollar und ultimativ auch mit dem Franken, wir haben keine Stablecoin, die wir flüchten können, wenn unsere Währungen mal unter Druck geraten. Weil wo sollen wir hingehen? Wir können nur in Bitcoin oder Gold, ja, oder halt noch in den Franken. Ja. Aber wir haben keine Stablecoin, ja, außer der Euro wird so stark inflationiert, dass wir jetzt in irgendwelche Dollar-Stablecoins gehen. Okay, ja. Weißt du, was ich meine? Das heißt, und wir haben natürlich mehr Kapital, also was jetzt die Anlage betrifft. Sind diese Trillions von Geld, die da reinfließen, reden wir da eigentlich von Kleinanlegern oder reden wir da von Großanlegern oder redest du eigentlich von VC-Geld, das quasi in die Branche fließt?
Alle drei. Aber vor allem schon die ersten beiden, also Retail-Investors bis hin zu Institutional Investors. Also wir zum Beispiel bei Relay haben ja eigentlich vier Kundensegmente, wenn du so willst. Und das sind eigentlich zwei große individuelle und dann Firmen. Und bei den individuellen halt kleine, die 10, 20 Euro pro Woche stacksatz, oder? In die Retail Investors. Dann etwas größere, so mittelständische, die vielleicht mal 1.000, 2.000, 5.000 Euro investieren. Das sind die sogenannten Affluent. Und dann das Private-Kundensegment, das dann wirklich die großen Beträge, die sechsstelligen Beträge oder sogar siebenstellig irgendwie im Millionenbereich in Bitcoin investieren. Das sind so High-Net-Worth-Individuals.
Merkt ihr da Bewegungen? Ganz kurz. Ja. Also ihr, in der Schweiz gibt es ja das eine oder andere High-Net-Worth-Individual. Ja. Ist es so, dass derzeit im Bärenmarkt das Interesse da ist?
Auch, ja. Etwas weniger, aber auch. Ja. Also es gibt immer mehr Bitcoiner. Das ist einfach egal, ob Bullenmarkt oder es gibt immer mehr Bitcoiner, die dann wieder andere Orange pillen. Und da sehen wir ganz spannende Entwicklungen, neben zum Beispiel Retail-Investors, die dann einen reichen Onkel haben, den Orange pillen und der kommt dann bei uns größere Beträge kaufen. Oder Bitcoiner, die nicht so viel Geld haben, aber dann eben Geld erben, plötzlich eine halbe Million erben oder dann Haus verkaufen oder whatever und dann plötzlich eine Million auf dem Konto haben. Die sind halt Bitcoiner, die haben das verstanden. Langfristig, ja, ich brauche dieses Geld 5 Jahre, 10 Jahre nicht. Wo mache ich das hin? Ich investiere es in Bitcoin. Also das haben wir immer wieder. Ja, genau. Und das glaube ich eben, dass einerseits diese von diesen individuellen Investoren, aber eben auch die Institutionals, und da rede ich jetzt nicht nur so von Hedgefonds und Family Offices und großen Investoren oder Corporates wie eben MicroStrategy und so weiter, wo Tesla, die ja auch in Bitcoin investieren, das ist die großen Unternehmen, aber ich rede eben auch von den 25 Millionen KMUs, kleinen und mittelständischen Unternehmen in Europa, die zu einem Teil auch 5-10% von Bitcoinern bereits geführt wird. Und eben wie gesagt, es gibt immer mehr Bitcoiner, also gibt es bei all diesen Kundensegmenten und Investorensegmenten immer mehr Bitcoiner. Und die kriegen Kinder und es werden dann auch Bitcoiner und so weiter. Blöd gesagt, also wenn jemand Orange pillt ist, dann gibt es eigentlich fast keinen Weg zurück. Es gibt eigentlich keine Leiter vom Rabbit Hole wieder hoch. deshalb glaube ich eben, dass diese Bewegung, die wächst immer mehr, die orange Bevölkerung, die wächst immer mehr und das zeigt sich eben sowohl bei kleinen privaten Investoren als auch bis zu bei den großen privaten und institutionellen Investoren wie eben Firmen, dass da immer mehr Geld dann in Bitcoin fließt.
Dass die Inflation auf uns zukommt, davor haben uns Marc Wallek und Ronald Stöfele, die beiden Fondsmanager und Partner von Incrementum, schon lange gewarnt. Und jetzt ist sie da, jetzt ist sie ein richtiges Problem. Incrementum hat mehrere Fonds aufgelegt, die da helfen können, da eine Lösung sein können, teilweise auch wirklich auf Inflationsbekämpfung ausgelegt sind. Was Incrementum auch macht, ist Gold und Bitcoin zu kombinieren in eigenen Fonds, um da neue Wege zu gehen. Es gibt Bitcoin-Chartbooks, Bitcoin-Analyse und den jährlichen Gold-Report, wo ich auch ordentlich mitschreibe. Einfach mal reinschauen bei incrementum.li.
Es ist ein bisschen crazy, aber es stimmt. Bitcoin, das bringt Menschen zum Lesen, die eigentlich nie Bücher gelesen haben. Und das ist auch und vor allem Apricot.media zu verdanken, dem deutschen Bitcoin-Verlag, der die wichtigsten Bitcoin-Bücher für euch auf Deutsch bringt. Layered Money von Nick Battier, Der Preis der Zukunft von Jeff Booth, meine absoluten Lieblingsbücher, aber natürlich auch der Fiat Standard und der Bitcoin Standard von Seyfeddin Amous oder solche Schmankerl wie Das Wesentliche von Karl Menger. Apricot.media, einfach mal vorbeischauen und ja, wem das Lesen noch nicht genug ist, der zieht sich die Bitcoin-Lesestunde, den Podcast von Apricot Media rein. Ein Podcast, der bereits über 40 Folgen hat mit den interessantesten Texten zu Bitcoin. Ein Podcast, der fast so gut ist wie dieser hier. Apricot Media ist seit Stunde 1 ein Partner von Was Bitcoin bringt. Das macht mich wirklich sehr froh und ich kann euch nur empfehlen, schaut vorbei, apricot.media. Man kann natürlich im Shop auch mit Lightning bezahlen. Es geht wieder los, 2023, das wird das bisher beste Jahr, was Bitcoin-Konferenzen im deutschsprachigen Raum betrifft, da bin ich mir ganz sicher. Am 27. April geht's los in der Schweiz am Bodensee, Kreuzlingen am Bodensee, die Swiss Bitcoin-Konferenz, ein neuer Auftritt sozusagen. Ich bin dort dabei, gemeinsam mit einigen coolen Speakern, die ihr schon aus dem Podcast kennt, swiss-bitcoin-konferenz.com, dort findet ihr alle Details und mit Was Bitcoin bringt, als Code in einem Wort zusammengeschrieben, gibt es 5% auf alle Karten. Aber damit nicht genug. Die BTC 23, die größte deutschsprachige Bitcoin-Konferenz, wo die gesamte Community zusammenkommt in Innsbruck im September, die geht wieder über die Bühne. Mit Was Bitcoin bringt, gibt es auch dort 5%. Ich bin dort Speaker, ich bin dort Moderator. Ich freue mich sehr auf euch. Die letzte war wirklich super. September 14 bis 17, 2023, die BTC 23 auf bconf mit C, bconf.de gibt es die Karten und mit Was Bitcoin bringt, gibt es auch dort 5%.
Macht ihr sowas wie eine anonymisierte Datenausweitung? Wie viele Kunden habt ihr? Erzählst du mir das?
Ja klar, wir haben ungefähr 170.000 Updownloads jetzt in 40 europäischen Ländern, vor allem im deutschsprachigen Raum und ungefähr 45.000 aktive Kunden, die wirklich auch schon bei uns Bitcoin gekauft oder verkauft haben. Die meisten 90% kaufen.
Kann man da Trends beobachten im Sinne von, gibt es sowas wie verstärkte Nachfrage eben auch insgesamt im Bärenmarkt oder geht es eher runter oder gibt es, ich weiß nicht, vielleicht bei diesen Dingen fische ich immer noch ein bisschen, weil ich weiß nicht genau, was ihr alles erhebt.
Ja, also grundsätzlich kann man sagen, wir haben viel mehr Aktivität, wenn der Markt in einem Hype-Cycle ist, also FOMO. Ja, da haben wir die meisten Neukunden, das meiste Volumen. Zweitmeisten, wenn der Markt runtergeht, also drastisch runtergeht, eben wie wir jetzt gesehen haben, von 30.000 auf 20.000 oder von 20 auf kurzzeitig 14.000 runter und so weiter, da sind dann die Hardcore-Bitcoiners oder auch neu, also Hardcore-Bitcoiners, die nachkaufen, ja. So Cheap Sats, aber dann auch bei der Dip, aber auch neue Kunden, die sagen, okay, jetzt endlich ist der Preis etwas günstig, jetzt gehe ich rein, aber dann eher auch spekulativ.
Gut, die Hardcore-Bitcoiner kaufen jetzt den Dip, seitdem wir von 69.000 auf 68.000 gedippt sind.
Genau,
nicht? Also da kann jetzt jeder zuhören. Ja,
ja, ist ja geil. Je länger.
Tippe-di-tipp, ja, ja.
Genau,
ja,
je länger, desto besser, oder?
Naja. Ja.
Und dann das Schlechteste für uns eigentlich, also wo wir am wenigsten Aktivität sind bei einem Kunden, ist einfach, wenn der Preis stabil bleibt, wie zum Beispiel jetzt, oder? Jetzt ist der längere Zeit so um die 15.000 bis 17.000. Ja, da tut sich dann nicht extrem viel und das merken wir. Wenn es um Segmente geht, da eben tatsächlich die Millennials, also von 20- bis 35-Jährige, sind am aktivsten bei uns. Und dann je älter, desto weniger. Das ist wirklich sehr klassisch.
Das ist klar. Und die jünger hat man auch nicht viel Geld, das darf man nicht vergessen.
Richtig.
Also wenn du gerade die es gibt ja viele sehr aktive, wirklich sehr junge Bitcoiner, so um die 20, zwischen 20 und 25, die dann vor allem auch im Space auch arbeiten, ja, Content produzieren und so weiter. Mhm. Weil natürlich wir du musst auch erst ein bisschen Geld verdienen, bevor du es investieren kannst. Ja?
Was auch noch wichtig ist zu sagen, vielleicht ist, dass wenn man vergleicht mit dem Crypto-Space, also jetzt wir als Bitcoin-Only-Company, wir hatten Ende des letzten, das Q4 letztes Jahr war unser bestes Jahr, unser bestes Quartal, was Volumen und Umsätze anging. Also es wurde tatsächlich am meisten gekauft. Trotzdem, dass eben der Markt, dass FTX passiert ist, dass die wirklich eben Bärenmarkt, wie du vorhin gesagt hast, wirklich eigentlich die Vorzeichen stehen sehr, sehr schlecht und trotzdem sind wir ziemlich stark gewachsen, was man von allen anderen Crypto, so Shitcoin-Casinos überhaupt nicht sagen kann. Also alle Crypto-Exchanges, inklusive den großen wie Coinbase, Kraken, Bitpanda hier in Europa haben 30% im Schnitt 30% Stellen abgebaut, also hunderte von Mitarbeitern entlassen und hatten Volumeneinbrüche im 60-70%, also plus 50% Bereich. Ist eigentlich wirklich krass. Also Krypto-Volumen ist zusammengebrochen. Bitcoin-only-Companies, und das weiß ich auch von anderen im Space, sind gewachsen. Das ist wirklich spannend zu sehen.
Ja, weil es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie eine Bitcoin-only-Company irgendwie Insolvenz anmelden musste oder so. Also das ist, ich habe bis jetzt keine negativen News gehört. Nicht Nuri hat sich verabschiedet, weil sie irgendwie offenbar zu viel Geld an Celsius ausgeliehen hatten und andere mussten stark abbauen. Ja? Bitcoin only ist das nicht passiert. Das ist, und das ist natürlich das Beste. Das darauf sollten dann auch die Investoren anspringen.
Das ist genau, das ist natürlich genau eine zentrale Slide im Pitch Deck, wenn ich mit Investoren spreche, mit VCs spreche, ist die Grafik, die unsere quartalen Umsätze zeigt, die letzten 6 Quartale bis auf das Q3 letztes Jahr war alles im zweistelligen Prozentbereich gewachsen. Und gleichzeitig zeige ich den Bitcoin-Kurs von 60.000 eben auf 17.000, 16.000. Also es ist wirklich diametral, sagen wir das so. Einfach, es ist wie ein Kreuz. Also das eine geht hoch, unsere Umsätze gehen hoch, währenddem eigentlich der Markt zusammenbricht. Und das ist ja wirklich die spannendste Aussage, die du machen kannst, oder die vielversprechende gegenüber einem VC. Dann denkt er sich, bei VCs geht es ja immer um Fantasie, du musst eine riesen Wachstumsfantasie irgendwie, deshalb eben auch ja diese 10-Jahres-Vision, Billions und Trillions, die wollen diese Zahlen sehen. Und dann kannst du wirklich zeigen, diese Fantasie anregen, hey, wenn wir schon im Bärenmarkt, der wirklich, wo es andere Startups komplett verbrennt und so weiter. Wenn wir schon da so gute Wachstumszahlen haben, dann stell dir mal vor, wenn 2024 wird und es kommt ein Halving und es kommen wieder Zinssenkungen und so weiter und der Markt kommt wieder zurück. Der nächste Bullenmarkt, stell dir vor, da sind wir die großen Gewinner.
Weil, und das ist wichtig, du hast das vorher nämlich ganz am Anfang gesagt, ja, damit wir auch zurückkommen zu der Frage der Problemlösung durch Bitcoin. Du hast von Sparern gesprochen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Wir haben in den letzten Jahrzehnten der Begriff von Sparen und Investieren ist verwaschen worden.
Ja.
Und für mich sind aber Sparer und Investoren zwei unterschiedliche Klassen. Die meisten Menschen, 9 von 10, sind Sparer. Ja? Wir werden aufgrund des Geldsystems dazu gezwungen, auszuweichen auf Behilfsmittel, zum Beispiel ETFs. Ich bin ein großer Fan von ETFs, wir können uns endlos darüber unterhalten, wie toll Jack Bogle das gemacht hat mit Indexfonds. Aber es gibt auch, es ist kein Zufall, dass Vanguard, die Erfinder des Indexfonds, 1974 an den Start gegangen sind, 3 Jahre nach Ende des Goldstandards, ja, als die richtig große Inflationierung begonnen hat. Und was hast du noch? Nicht? Du hast das klassische Betongold, Real Estate, das ist das, was die meisten Menschen nutzen, um zu sparen eigentlich heutzutage, ist aber auch nicht unheikel, ja? Beziehungsweise gerade für die Generation, die du besprochen hast, zu der du ja fast noch gehörst, nicht Generation Z oder so. Ja?
Nein, aber Millennial.
Millennial. Ich bin der erste Jahrgang Millennial, darf ich mich dazu zählen, ja? 1983, habe ich auf Wikipedia mal nachgelesen. Ja. Und Wikipedia, wissen wir, ist die verlässlichste, beste Quelle aller Zeiten. Diese Generation geht ja auch aus mehreren Gründen gar nicht mehr so stark von Real Estate aus. Auch weil, wenn man vielleicht nicht davon ausgeht, dass man sein ganzes Leben an einem Ort bleibt. Okay, long story short. Und dann gibt es noch Gold. Und das war es dann eigentlich schon. Und du solltest ja eigentlich von Sparern, sollte man natürlich von solchen Leuten, das Hodeln ist quasi die moderne Version, sollte man eigentlich erwarten, dass sie natürlich bei fallenden Kursen eher nachkaufen.
Genau.
Und das ist das, was wir jetzt sehen.
Genau, das ist das. Von Leuten, die Bitcoin verstanden haben, sehen wir genau das. Und deshalb, das ist eben auch ein großer Grund, glaube ich, weil das sind ja genau diese Leute, die auch Bitcoin-only On-Ramps benutzen und eben vorziehen bei Kraken und Bitpanda und Bitfinex und Binance und all diesen Shitcoin-Casinos. Und deshalb glaube ich, dass eben diese Bitcoin-only Startups jetzt florieren, währenddem dass die Crypto-Startups nach unten zeigen, weil die anderen sind Spekulanten, oder? Du kannst entweder spekulieren und dann magst du Kryptos auf FTX und allen anderen Exchanges kaufen, oder du wirst eben ein Sparer sein, hast Bitcoin als Spartechnologie verstanden und dann möchtest du eben Bitcoin-only benutzen, bist auch bereit, da etwas dafür zu bezahlen in Fees und deshalb geht es diesen entsprechend gut. Man muss natürlich auch sagen, dann, wenn der Hype wiederkommt und es wird der nächste Hype kommen, das nächste große Versprechen von irgendwelchen Crypto-Visionären, das wird kommen und das wird wieder Hypes geben und dann wird der ganze Markt wieder hoch, Bitcoin auch. Und gleichzeitig wird es aber wieder die Zeit sein, in der Crypto-Exchanges, Crypto-On-Ramps viel besser eigentlich performen und wieder viel mehr VC-Capital auch da reinfließen und Bitcoin wird dann wieder eher, Bitcoin-Companies auch, werden dann wieder eher konservativ performen. Aber deshalb aber auch langfristig.
Konservativ ist ja konservativ. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes konservativ, weil du willst ja quasi deine Kaufkraft konservieren.
Ja, ja, genau.
Das ist ja die Idee dahinter. Und konservativ klingt so negativ behaftet, vielleicht in der Schweiz nicht. Ja. Es ist, ich meine, man darf eins nicht vergessen, ich weiß nicht, ob das deinen Landsleuten so klar ist, aber Bitcoin ist nicht nur eine Bedrohung, jetzt sage ich mal, für den Euro oder den Dollar, sondern vor allem für das Geschäftsmodell Schweiz. Also Obama hat das gesagt, nicht? Wir wollen ja nicht, dass Leute mit einem Schweizer Bankkonto in der Hosentasche rumlaufen. Denke ich mir, ja, warum wollen wir das nicht? Ja, du hast natürlich 15, aber ich nicht.
Ja, die größte Gefahr, glaube ich, für Bitcoin ist ja, dass das traditionelle Finanzsystem eben wieder zu funktionieren beginnt für Sparer. Ja, das ist eben, sind wir wieder beim Problem und beim Lösung. Wenn es kein Problem gäbe, das Bitcoin lösen würde, wenn es eben den Goldstandard noch geben würde zum Beispiel und nicht die Fiat-Gehälter der Leute einfach weginflationiert würden in den letzten Dekaden und eben Sparer zu Spekulanten gemacht werden, unfreiwillig, weil die müssen jetzt in den Aktienmarkt investieren und im Immobilienmarkt und im Anleihenmarkt, obwohl sie keine Ahnung haben.
Aber es steckt so viel, du hast vollkommen recht, aber es ist natürlich, weil so viel Geld da drin steckt in diesen Asset-Klassen, ist das natürlich auch unfassbar. Die Interessen, die da dahinter stecken, ist ja also.
Die werden das nicht einfach zulassen, kampflos, ja. Dass Bitcoin übernimmt als Spartechnologie, das ist so. Deshalb ist es auch mega wichtig, dass das als Grassroot-Movement umgesetzt wird, weil top-down kann das nicht umgesetzt werden, sowas. Das muss bottom-up geschehen, wie das Internet damals auch.
Ich finde diese Top-Down, das ist da so El Salvador, das ist erwähnt und so, und da gibt es viel große Begeisterung oder von Bitcoinern, aber du kannst eigentlich nur verlieren, ja. Vom Hype weg. Ja. Es kann schon sein, grundsätzlich die grundsätzliche Idee, wenn ein Politiker, der die Macht hat, sagt, ich führe Bitcoin als Legal Tender ein, auch um in der Zukunft einfach dabei zu sein, weil ich davon ausgehe, dass es so, wie du sagst, sich entwickeln wird, das ist schon, macht schon Sinn. Es ist nicht viel anders, als den Euro zu akzeptieren und dann seine Geldpolitik einfach auszulagern. Mhm. Ja. Bisschen anders, aber nicht viel anders. Aber ich bin bei dir, dass es nicht top-down sein sollte und dass es in Wahrheit quasi die Herausforderungen, die gestellt werden, egal ob das Besteuerung ist, Regulatorik ist und so weiter, die Bitcoin muss die überstehen, als Grassroot-Bewegung, also quasi alles, was es nicht killt, macht es nur stärker. Mhm. Die Frage ist, wenn du sagst, du hast den Satz vorher nicht zu Ende gegeben, du hast gesagt, wenn es nicht ein Problem gäbe, das Bitcoin löst, dann würde es Bitcoin eigentlich gar nicht geben. Ne?
Dann wäre es zumindest nicht erfolgreich, oder? Dann würde es sich nicht seit 12 Jahren einfach immer weiter oder 14 Jahren immer weiter verbreiten und sich in verschiedenen Ländern bei verschiedenen eben Kundengruppen quasi immer mehr etablieren. Dann gäbe es nicht heutzutage 100 Millionen oder mehr Adressen mit Bitcoin drauf, oder? Weil es scheint ein Problem zu lösen und wir sind auch noch im Prozess rauszufinden, welche Probleme alles eben.
Es ist nicht nur das Sparproblem.
Ja.
Es ist nicht nur das Sparproblem.
Damit fängt es an. Und deshalb glaube ich, das ist die erste Milliarde. Aber dann die nächsten Milliarden wissen wir wahrscheinlich noch gar nicht genau, wo das hinführen kann, eben bis 33 oder auch 43 oder 53. Weil schlussendlich ist dann einfach wirklich auch nicht nur das Asset als Sparmethode, sondern wirklich das Netzwerk, das jetzt schon etwas Teile davon sehen wir jetzt schon, Second Layer, Third Layer, was da alles möglich ist mit Lightning, ein Zahlungsnetzwerk, quasi ein dezentrales. Bitcoin und Lightning sind auch die erste öffentliche Finanzinfrastruktur, was ja auch spannend ist. Alle anderen Finanzinfrastrukturen, die wir jetzt benutzen, sind privat, also somit auch Zensur, nicht zensurresistent und so weiter. Was sich darauf dann alles entwickeln könnte, noch mit eben Decentralized Finance, Smart Contracts, Web3, NFT.
Du meinst Web 5.
Ja, genau, whatever. Oder? All diese Buzzwords, die jetzt vor allem krypto-orientiert sind und deshalb negativ konnotiert, glaube ich, haben definitiv Daseinsberechtigung, aber einfach nur auf einem Netzwerk macht das Sinn. Und das ist das dezentrale, globale, digitale Finanznetzwerk der Zukunft, eben Bitcoin.
Also ich weiß, was du meinst. Ich möchte da jetzt auch nicht so sagen, nicht wieder auch open-minded sein, keine Ahnung, NFTs und was auch immer, aber es wird noch die Zukunft zeigen, was davon sozusagen wirklich seine Berechtigung hat, weil es ist, einiges davon ist einfach schlicht und einfach nur Hype-Bullshit.
Absolut.
Und nur um Geld damit zu verdienen.
Absolut, das meiste. Heutzutage 99%.
Aber auch die Konzepte, meine ich. Also vielleicht, wer weiß, was es davon wirklich braucht. Ja, was es, ich verstehe schon grundsätzlich nur, wenn ich, nehmen wir das NFT aber nicht als Monkey-Abziehbild, sondern quasi als Technologie bei deinem Flugticket. Mhm. Ja, okay. Ja, mag schon sein, dass das was bringt. Ich meine, du bist jetzt hierher geflogen, oder? Hat auch funktioniert ohne NFT. Mhm. So weiß ich jetzt auch nicht, ob es wirklich ein Problem löst, aber mag schon sein, dass es funktioniert. Aber was nicht passieren wird, ist, dass da quasi das, was jetzt impliziert wird, dass quasi durch die Einführung von Krypto-Assets alles mal zwei multipliziert wird. Also ich habe dann quasi, ich habe hier ein Glas Wasser und dann habe ich ein NFT von einem Glas Wasser oder ein Krypto-Asset und dann, das ist dann genauso viel wert wie das Glas Wasser eigentlich, nicht? Mhm. Weil das ist das, was immer impliziert wird. Mhm. Du kaufst jetzt da rein, dann kannst du die, das ist natürlich Bullshit. Mhm. Ja? Und bei Bitcoin wäre es nicht so, wenn du das auf Bitcoin, da läuft halt das Flugticket über diese Technologie, wenn es notwendig ist. Ich glaube das auch nicht, aber wenn es notwendig ist, das wäre jetzt ein Beispiel. Aber damit kannst du kein Geld verdienen, das will ich damit sagen.
Ja, das sind alles Fragen, die sind noch absolut offen. Für mich ist ziemlich klar, wie die erste Milliarde in den Bitcoin-Space kommt, und zwar mit diesem Versprechen, eben Digital Gold Wert erhalten.
Aber es ist in Wahrheit Spekulation.
Oh, ist Spekulation.
Also die Wahrheit ist, ich weiß, was du meinst, aber die erste Milliarde an Nutzern werden immer noch 90% drinnen sein, because number go up. Mhm. Und nicht, weil sie sagen, oh, da spare ich jetzt langfristig drin. Die 10% Hardcore-Bitcoiner, die das schon lange machen, die werden das ihnen beibringen und dann bleiben mit jedem Hype-Cycle bleiben ein paar dabei, oder?
Aber, ja, genau.
Aber wirklich zu einer Milliarde kommen wir schon dann quasi durch diese selbsterfüllende Prophezeiung von mehr Leute, gleicher Supply, number go up.
Und eigentlich das, was Saifedean Ammous schön betitelt hat, diese eben Spartechnologie, Emerging Store of Value. Es ist ein Store of Value, der quasi perfekt designt ist, der sich aber jetzt noch nicht durchgesetzt hat. Es ist eben emerging noch. Also es ist wie, ich glaube, er sagt das auch in einem seiner Podcasts oder sogar im Buch, es ist wie du jetzt auf einen Competitor von der Zentralbank setzen würdest. Das ist quasi ein Startup, das jetzt eine Disruption vorhat der Zentralbanken. Und du setzt darauf als Investor und das setzt sich dann wirklich durch. Dann hättest du, ist wie jetzt, wie du jetzt in Bitcoin investierst. Oder eben wie einen Ersatz zu Gold. Wenn du jetzt in das investierst, was das nächste Gold sein werden könnte, könnte auch was anderes sein. Es könnte auch sein, dass es failed immer noch. Wir sind immer noch sehr, sehr früh. Also es hat eben, das ist ja auch das Spannende an Bitcoin, es ist irgendwas zwischen digitales Gold und Spartechnologie und einem Startup. Weil es sehen wie beides. Also eigentlich ist es auch kein Startup, es ist ein neues Protokoll. Also es ist wie ein neues Internet.
Also, ja. Der Startup-Gedanke ist quasi, ich verstehe, was du meinst, ja, aber es gibt halt, es gibt kein Pitch-Deck, es gibt nur das White Paper.
Genau. Es gibt kein CEO, es gibt keine VCs dahinter, es ist einfach.
Genau, und ich glaube auch, dass wir sozusagen gerne dem Fehler anheimfallen, dann, weil es auch so, also, oder generell, der Mensch übertreibt quasi immer die nahe Zukunft, also er erhofft sich viel zu viel in der nahen Zukunft und erwartet sich aber viel zu wenig in der etwas ferneren Zukunft. Ja. Deswegen wollte ich über 10 Jahre reden. Ja. Nicht? Ja. Also wahrscheinlich viele von den Dingen, über die wir heute und vielleicht sogar noch im nächsten Bullmarkt reden, werden erst dann in 10 Jahren überhaupt auftauchen.
Absolut.
Glaubst du an Bitcoin als Zahlungsmittel? Also wenn wir dann quasi, also weil wir haben ja das Lightning Network, es funktioniert ja wunderbar. Mhm. Also technisch funktioniert es ja.
Mhm. Absolut, eben, wie gesagt, ich glaube wirklich an dieses Narrative, dass in den nächsten vielleicht sogar halt 50 Jahren Bitcoin vom Store of Value zum Medium of Exchange zum Unit of Account wird und sogar zur globalen Reservewährung wird. Das ist für mich eigentlich das einzig Rationale, auch ähnlich wie eben Saifedean Ammous im Buch beschreibt. Und ich glaube eben, dass wir jetzt in dieser Store of Value Phase sind, wenn wir die mal haben, also wenn Bitcoin mal im Wert weniger spekulativ und mehr rational, also eher stabiler ist, weniger volatil ist, dass sich dann das auch zum Zahlungsmittel durchsetzen wird. Nicht unbedingt getrieben durch die Leute wie du und ich, die damit unbedingt bezahlen wollen, weil für uns funktioniert eigentlich eine Kreditkarte relativ gut. Für uns, die banked sind, also die unbanked Leute in vielen Ländern, die haben natürlich dadurch einen Wert, aber das wird dann auch eher wahrscheinlich getrieben durch das, die das Individuen halt Bitcoin haben und mehr die Läden, die Geschäfte das incentivieren, dass Leute damit bezahlen, weil sie eigentlich dann sparen, weil sie dann diese 1,5-3% an Gebühren sparen. Das ist für viele, das ist auch, weil viele Geschäfte jetzt, das ist der Grund, warum viele Geschäfte jetzt Bargeld eigentlich präferieren, aber das wird ja auch wegrationalisiert von den Regierungen. Also ich glaube, diese zweite Phase wird dann eher von Businesses getrieben.
Das mit Bargeld ist auch so eines meiner Lieblingsthemen, wo ich auch glaube, also viele, ich glaube, dass Bargeld auch wichtig ist, um die Bedeutung von Bitcoin vielen zu erklären. Gerade älteren Semestern. Da geht es dann gar nicht so sehr ums Sparen und ums Anlegen, sondern eher um dieses ich habe was in der Hand Ding. Ja, das bei Bitcoin halt schwierig zu verkaufen ist, weil man muss es diesen digitalen Gedanken, du hast eben nichts in der Hand.
In der digitalen, ja, in die schon, ja.
Aber es ist digitales Bargeld. It's an electronic peer-to-peer cash system. Mhm. Ja? Es ist digitales Bargeld, viel mehr noch als ein digitaler Euro es jemals sein kann. Mhm. Also das ist jetzt schon fix, weil sie ja jetzt schon gesagt haben, welche Einschränkungen sie planen für das. Also es wird kein digitales Bargeld geben in dem Sinn, wie wir es heute kennen. Und deswegen kann Bitcoin das, glaube ich, gut ersetzen. Mhm. Und da ist dann die Frage, okay, dann habe ich das Lightning Network oder vielleicht auch andere Technologien, die das Zahlungsmittel ermöglichen. Also das heißt, du glaubst, und das glaube ich nämlich auch, dass über den Druck auch aus der Wirtschaft Bitcoin sich dann stärker durchsetzen wird. Weil natürlich will ich mir die 3% sparen. Mhm. Also ja, die Kreditkarte funktioniert ganz gut, aber es ist wenn ich ein öffentliches Netzwerk habe, bei dem ich halt gar keine Gebühren zahle, warum sollte ich dann die Kreditkarte nutzen?
Genau. Und warum sollte ich ein privates System nutzen? Jetzt gibt es ja keine Alternative. Ich muss ja irgendwie Mastercard, Visa, PayPal mit ihren 3 bis 5 Korrespondenzbanken dahinter, die alle die Zahlungen stoppen können und so weiter. Ich muss das ja alles benutzen, das auch sehr ineffizient und somit sehr teuer ist, als Kaffeeladen oder was auch immer, wenn ich Gemüse verkaufe, auch bei irgendwie an einem Markt, ich war da am Marktplatz vorhin gerade brunchen, dann muss ich das ja benutzen. Ich muss irgendwie die private Finanzinfrastruktur benutzen und bin denen einfach komplett ausgeliefert und hoffe einfach, dass die mir dann das Geld zahlen, das mir zusteht und muss denen die Gebühren zahlen.
Wenn ich einen 50-Euro-Schein nutze und der geht durch 700 Geschäfte, ist am Schluss immer noch der 50-Euro-Schein da. Wenn ich dieselben 50 Euro einmal ausgebe und die geht durch 700 Geschäfte, ist am Schluss nichts mehr da.
Genau, ja, sehr schönes Bild.
Weil alles über die Gebühren abgegangen ist.
Genau. Ja? Und dann jetzt neu, oder? Bis jetzt ist es in der Gesellschaft und in der Wirtschaft noch nicht angekommen, aber in 10 Jahren glaube ich, dass es wird, oder in 20, hast du eben diese Alternative neben dem privaten Finanzinfrastrukturnetzwerk auch diese öffentliche Finanzinfrastruktur zu benutzen. Und weil es eben günstiger ist, 24/7 effizienter ist, global ist, glaube ich, dass also auf einem natürlichen Wege, gerade auch eben, wenn die Millennials die Geschäftsleitungen dieser Firmen übernehmen werden, dass natürlich dort immer mehr Aktivität reinfließt.
Wir müssen aber auch als Unternehmer, der jetzt mit Bitcoin gar nichts zu tun hat, sondern das nur als Zahlungsmittel nutzt, uns einstellen auf eine andere Konsumentenwelt. Weil du hast bei Bitcoin keinen Überzugsrahmen, du hast keinen Kreditrahmen, eine Kreditkarte ist ja nicht dein Geld, nicht? Das ist auch das Geld auf deinem Konto, nicht dein Geld, aber lassen wir das mal so stehen. Das heißt auch, dass du, weil heute geht es eigentlich in eine andere Richtung. Wenn ich eine Firma, wenn ich ein Elektronikhändler bin, dann will ich, dass du dann einen Flatscreen bei mir bei die sogenannte Quote-unquote 0% Finanzierung machst, weil dann kannst du noch mehr Klumpert kaufen. Ja? Mhm. Aber das ist natürlich dann schon anders. Das heißt, und das sehen wir ja jetzt schon im Kleinen, dass Bitcoiner ja sehr, sehr vorsichtig sind dabei, sich von ihren Bitcoin zu trennen.
Ja, ja.
Das heißt, du hast einerseits eine Technologie, die besser ist und auch dir gleich das Geld gibt, aber andererseits, es läuft schon kontra dem Konsumwahn, sage ich mal.
Ja, ja, absolut. Ich glaube aber dann auch, dass eben, weil das immer als wertvoller dann angesehen wird als Fiat-Währung, dass eben die Geschäfte dann auch incentivieren, die Leute damit zu bezahlen. Das siehst du heute schon bei der größten Bitcoin-Konferenz, Bitcoin in Miami. Wenn du jetzt ein Ticket mit Satz bezahlst, dann hast du 10 oder sogar 20% Discount, als wenn du es halt mit Fiat-Währung bezahlst. Und das glaube ich halt schon, dass das dann Sinn macht, dass die Leute merken, die Geschäfte merken, hey, am liebsten hätte ich eigentlich Bitcoin, weil dann zahle ich keine Gebühren und dann habe ich eben echtes Sound Money, oder? Echtes Geld, dass sie dann Rabatte zum Beispiel geben werden, wenn du in Bitcoin bezahlst. Ich könnte mir das vorstellen. Und dann glaube ich eben auch, dass es diese zwei Systeme auch noch sehr, sehr lange parallel geben wird. Also ich glaube auch, dass in 10, 20, 30 Jahren immer noch Leute mit Kreditkarte zahlen, so wie heute auch immer noch Leute mit Bargeld bezahlen. Das ist eigentlich dann eigentlich einfach eine weitere Zahlungsmethode, die halt eben auf einer öffentlichen Infrastruktur ist, die zensurresistent ist, die man selbst halten kann, die nicht abhängig ist von Banken und Regierungen, die nicht weginflationiert werden kann, das werden immer mehr Leute merken und die eben vor allem nicht deflationär, aber disinflationär ist, dass es heißt...
Brav, sehr brav.
dass sie eben langfristig die Kaufkraft erhält und nebenbei hast du ein inflationäres Geld, dass vielleicht zum Ausgeben, wenn du immer noch in dem bezahlt wirst und immer noch Steuern damit bezahlen musst, das halt aber langfristig in Wert abnimmt. Und ich denke, da das eine ist halt dann eben die Spartechnologie und wird immer mehr auch als Zuzahlungstechnologie. Aber eigentlich, um abrundend deine Frage zu beantworten, ich glaube, dass in den nächsten so 10 bis 20 Jahren nicht der Hauptnarrative sein wird, Bitcoin als Zahlungsmöglichkeit, sondern vor allem Bitcoin als Spartechnologie. Und erst wenn dieser Case ganz ausgeschöpft ist, und der ist noch lange nicht ausgeschöpft, also da glaube ich eben wirklich, dass vor allem auf diesem Narrativ Billions of People und Trillions of Dollars reinkommen. Aber wenn der dann ausgeschöpft ist, glaube ich schon auch, dass sich Stück für Stück auch zur Zahlungseinheit durchmausern wird.
Aber wie früh sind wir dann? Weil ich meine, das ist ja verrückt, wenn das dieses globale, übrigens werden die Staaten, weil du sagst, dass ich zahle die Steuern in Dings, aus der Logik heraus, dass Bitcoin immer stärker, immer mehr wert wird, immer beliebter wird und auch immer stärker genutzt wird, müssten ja theoretisch Staaten dann auch anfangen, einfach, und das ist ja in der Schweiz zum Beispiel auch schon möglich, seine Steuern in Bitcoin zu bezahlen, aber ich nehme nicht an, dass die Bitcoin dort gehalten werden,
nein,
oder?
Nein.
Eben. Ich glaube, dass aber Staaten irgendwann einmal zu dem Punkt kommen würden, wo sie die Bitcoin dann auch halten müssten. Also
das
die sie über Steuern beispielsweise einnehmen. Mhm. Das heißt, wir sind in dieser Vision, die du dann hier präsentierst, sind wir mega früh.
Mega früh. Super früh. Also gemäß Nutzerzahlen, das finde ich noch eine spannende Analogie halt zum Internet, oder? Das Internet hatte 1998 ungefähr 300 Millionen Nutzer. Und das war noch vor der Dotcom-Bubble. Das war bevor Amazon, Google und Facebook populär waren. Das war bevor jeder ein Smartphone hatte und damit internetfähig war. Trotzdem aber schon 300 Millionen Leute, oder? Und wir haben genau auch 300 Millionen Crypto-Wallets jetzt und wahrscheinlich etwa die Hälfte oder mehr Bitcoin-Wallets jetzt. Also sind wir irgendwo zwischen 1995 und 1998.
Vielleicht wahrscheinlich sogar noch früher, wenn du die rausrechnest, die bedeutungslose Summen haben in ihren Wallets.
Ja.
Ich glaube, was habe ich gehört jetzt vor kurzem? 0,37 oder 0,037%, also wirklich extrem wenig, die ernsthaft investiert sind.
Absolut, genau. Und deshalb glaube ich, wir sind in einer sehr ähnlichen Phase wie eben ganz früh beim Internet, noch vor den Dotcom-Bubble. Ich meine, das Internet war ja in den ganzen 90ern schon ein Ding. Das war immer in der Presse immer wieder. Die meisten Leute, die du befragt hast, 70-80% kannten das Internet in den 90er Jahren, wie heute auch. Wenn wir hier in Wien auf die Straße gehen und eine Stunde Leute fragen, ich würde sagen, 70-80% haben mal Bitcoin gehört. Yeah. Aber die wenigsten nutzen es, die wenigen verstehen es und so weiter. Und ich glaube, da sind wir in einer sehr, sehr ähnlichen Phase. Und wenn du denkst, wie früh im Internetzeitalter halt die 90er waren, wenn du jetzt schaust, wie, was da in 20 Jahren gegangen ist. Und das Internet war auch so. Ich meine, es hat ja in den Anfang 80er Jahren gestartet und eigentlich erst und 20 Jahre später hatte das durch diesen Hype und nach dem Crash wurde das dann totgeschrieben. Ja. Und erst 30 Jahre später kamen die echten Anwendungsfälle und die echten Megafirmen draus raus und die echte Adoption hat erst 30 Jahre später stattgefunden. Und ich glaube nicht, dem Argument glaube ich nicht, dass das jetzt schneller gehen sollte, weil wir das Internet haben, weil sich hier Informationen schneller und globaler verbreiten, glaube ich nicht, weil das menschliche Hirn ist immer noch dasselbe. Und das Verhalten adaptieren, das ist heute der gleiche Prozess wie vor 100 Jahren. Weil wir als Mensch mit dem reptilen Kleinhirn, das wir haben, wir verändern uns nicht so schnell wie die Technologie. Deshalb glaube ich, dass mit Bitcoin und auch mit den nächsten neuen Technologien, die kommen wird, das wird immer ungefähr eine Generation dauern, bis sich das durchsetzt. Und das sind eben Jahrzehnte.
Alright, dann würde ich sagen, Julian, wir 2033 bist du auf jeden Fall schon gebucht. Ja?
Geil,
kannst du hier sitzen und sagen, wie es ausschaut auf der Bitcoin und auf der
Relay. Das wird witzig. Ja? Wahrscheinlich alles falsch, was ich hier gesagt habe. Nicht, not even close.
Ich glaube, wir müssen das tatsächlich schon vorher wiederholen, nicht erst in 10 Jahren.
Gerne.
Sag uns noch, Relay, was sind die wichtigsten Eckdaten, wo kann man euch finden, wie kann man euch nutzen, was soll man tun?
Am besten geht jetzt alle in den App Store Relay eingeben und dann kannst du innerhalb von einer Minute die App runterladen und deine ersten Bitcoins kaufen. Du musst deinen Namen nicht angeben, keine KYC-Onboarding-Prozess machen, dich nicht registrieren oder verifizieren. Kannst direkt anfangen, bereits ab 10 Euro kannst du deine ersten Bitcoins kaufen, hast sie dann direkt auf deinen eigenen Mobile Wallet und das ist eigentlich Relay, der einfachste Weg, Bitcoin zu kaufen und auch zu halten, eben mit deiner eigenen Non-Custodial Wallet auf dem Smartphone. Wichtig natürlich einfach, dass du die Private Keys sicherst, die du bekommst, die 12 Wörter unterschreibst und dann ist das eigentlich das, was wir machen. Finden kann man uns auf unserer Website relay.app in 5 verschiedenen Sprachen, natürlich Deutsch und Englisch auch. Auf Twitter sind wir relativ groß. Einfach bei Twitter Relay suchen oder auch auf LinkedIn oder Instagram. Dort bin ich auch aktiv, also könnt ihr mich auch anschreiben. Genau.
Jetzt ganz kurz. Als Service-Bedings, ja, es gibt 4 große Bitcoin-Only-Anbieter ich würde das gerne unterscheiden, weil es gibt 4 große Bitcoin-Only-Anbieter, die nenne ich jetzt einfach mal. Ja. Das sind Relay, Coinfinity, 21 Bitcoin und Pocket Bitcoin. Mhm. Und die Herangehensweise ist unterschiedlich. Du hast gesagt, wenn ich eure App runterlade, bekomme ich eine vollwertige Bitcoin-Wallet auch, die in eurer App quasi abrufbar ist, die ihr quasi erstellt. Mhm. Aber es ist meine Wallet, richtig? Das heißt, ich habe die Wörter und so.
Ja.
Aber ich muss sie auch erstellen. Also ich kann jetzt nicht, eine Custodial Wallet habt ihr gar nicht.
Wir haben keine Custodial Wallet, nein,
okay.
Genau. Also du hast eigentlich sobald in den ersten 10 Sekunden, wenn du die App runterlässt und startest, dann wird bei dir in der Wallet ein Private Key generiert und gespeichert, kryptografisch gesichert auf deinem Smartphone. Und du mit deiner Face ID als Nutzer bist die einzige Person eigentlich, der zugreifen kann darauf. Also wir haben deine Private Keys nicht. Wir können nicht zugreifen auf das Geld und das wollen wir eben genau auch nicht.
Genau, und der Unterschied ist dann zum Beispiel bei Pocket oder Coinfinity ist es bis jetzt so, dass man überhaupt eine externe Wallet quasi sich erstmal besorgen muss, nicht?
Genau, also bei 21 Bitcoin zum Beispiel, die sind halt Custodial.
Die haben das
da hast Custodial, du eben nicht direkt die Private Keys, sondern musst eigentlich noch eine externe Wallet dann in die runterladen und die transferieren, wenn du wirklich selbst Besitz übernehmen willst. Und bei Pocket Bitcoin ist es so, dass du eben deine eigene Wallet bringen musst.
Genau, das ist der klassischste Zugang quasi.
Du hast eine Website, dann kannst du auch deine eigene, dann musst du eben deine eigene Hardware Wallet kaufen, was für neue Einsteiger häufig so eine Hürde ist.
Nein, man muss nicht Hardware Wallet. Man muss keine Hardware Wallet
kaufen. Oder irgendeine Wallet, genau. Kann irgendeine Wallet sein und dann gibst du da die Adresse ein, gehst den Prozess durch, da musst du dich auch nicht registrieren. Also es ist eigentlich sehr ähnlich wie wir, außer eben du hast keine Smartphone-App und du hast keine eigene Wallet direkt mitgeliefert. Und dann bei Coinfinity bin ich nicht sicher, wahrscheinlich ähnlich.
Aber bei Coinfinity, die haben jetzt App und online und ist genau. Es aber so wie bisher, so wie bei, auch immer aus der Tradition heraus, quasi Not Your Keys, Not Your Coins, auch aus der Zeit heraus, eben, in der eben noch keine App hatte, die dann sofort die Private Keys erzeugt hat und so.
Ja.
Ja, also du bringst du deine eigene Wallet mit und überweist es einfach dorthin. Ja.
Oh, genau, okay, genau. Und bei uns ist eben so die quasi, also wir glauben, dass das die einfachste Art ist, aber es kommt halt auch drauf an, was du als Nutzer willst. Also yeah. Viele Nutzer wollen das halt direkt auf die Hardware Wallet machen, auf die externen Wallet. Kann man bei uns, by the way, auch. Aber wir sind eigentlich so vor allem für die Neueinsteiger, die einfach sagen, hey, ich will innerhalb von einer Minute kurz mal für 10, 20 Euro Bitcoin kaufen, einen Sparplan einrichten. Über 60% unserer Nutzer haben ja auch einen Sparplan eingerichtet und dann einfach das regelmäßig auf meine Wallet kriegen. Und dann später kann ich dann auch, zum Beispiel kannst du auch eine Bitbox kaufen über uns, also eine Hardware-Wallet und dann auch...
Oder man kauft sie über den Shop und nutzt den Code, was Bitcoin bringt, um 5% zu sparen, sage ich mal nur.
Kann man natürlich auch machen. Sehr, sehr ja. Eine gute Empfehlung. Und dann kannst du eben diese Coins, die du bereits gestackt hast, darüber transferieren oder sogar eben auch mit Relay einen Sparplan direkt auf die Hardware-Wallet. Genau, also wir versuchen einfach den einfachsten Zugang zu bieten und wir sind auch sehr beliebt bei Bitcoinern, die Neulinge, Einsteiger quasi ausbilden und um weiter zu empfehlen. Du kannst wirklich in einem Lift in 30 Sekunden kannst du kurz sagen, hey, wenn du mal Bitcoin kaufen willst, hier ist mein Code, verdienst sogar noch was dran. Diese neue Nutzer hat einen Rabatt auf die Gebühren und kann kurz App runterladen und seine eigenen ersten Bitcoins und seit kurzem ja auch 24/7 wirklich direkt, unmittelbar kannst du mit Apple Pay, Google Pay, Kreditkarte kaufen und direkt, also auch am Sonntagmorgen oder was auch immer, direkt eben die Bitcoin in deine eigene Wallet kriegen und das ist eigentlich etwas, das keiner dieser anderen Anbieter bietet. Aber hey, ich finde auch die anderen Anbieter natürlich super cool. Alles, jeder Anbieter, der eben mithilft, diese Billions of People und Trillions of Dollars ins Bitcoin-System zu kriegen, unterstütze ich.
Ja, ich meine, da muss man ganz klar sagen, wenn wir wirklich von dieser Vision ausgeht, dann kann man ja quasi als Bitcoin-Anbieter nur über sich selbst stolpern. Also das ist wie Konkurrenz wird es nicht sein, weil dann ist so viel da, so viel Kuchen noch da, der zu wachsen ist. Ja. Das ist dann quasi, Selbstläufer ist ein falscher Ausdruck, aber du weißt, was ich meine.
Absolut, ja. Ich glaube auch nicht, dass ein Winner-Takes-It-All-Game ist. Also es ist auch immer mit in VC-Gesprächen sehr wichtig, dass es gibt Industrien, die sind Winner-Takes-It-All-Games, wie zum Beispiel, oder few winners, einfach so wie Social Media zum Beispiel. Es gibt halt nicht hunderte verschiedene Social Media Plattformen, weil es geht um den Netzwerkeffekt, Facebook, Instagram, Snapchat und so TikTok. Es gibt ein paar große, aber es gibt halt nicht hunderte.
Aber Bitcoin schon, ne? Also das Geldsystem ist ein Winner-Takes-All-System.
Richtig.
Aber auch langfristig nur. Also,
ja.
Weil wie du auch richtigerweise gesagt hast, die Systeme werden parallel Ding, aber du meinst, dass quasi die Onboarding, die Broker, wie man es auch immer nennen
die Service Providers, die sind halt endlos. Das ist ja auch
so wie bei Handys.
Richtig,
ja.
Bei Handys oder auch bei Browser zum Beispiel ist auch ein gutes Beispiel. Es gibt ganz viele verschiedene Browser, die Zugang zum Internet ermöglichen und gerade auch eben im Finanzsystem, weil es geht dann auch Finanzen, Dienstleister, wie viele Banken gibt es, schon allein in Österreich, in Deutschland.
Bisschen weniger als in der Schweiz.
In der Schweiz gibt es Hunderte und weltweit gibt es tausende verschiedene Banken. Also das glaube ich eben, dass die Bitcoin-On-Ramps quasi in einer ähnlichen Industrie sind, eben Finanzdienstleistungen und da gibt es ganz verschiedene Kundengruppen, verschiedene Bedürfnisse und deshalb wird es auch ganz viele, wie du vorhin gesagt hast, viele verschiedene Provider geben und der Kuchen wird immer größer und deshalb werden da viele verschiedene Firmen einen guten Anteil dran kriegen in diesen nächsten 10 bis 20 Jahren.
Ausgezeichnet. Julian, danke, dass du vorbeigekommen bist. Ich freue mich, wenn wir das Gespräch bei Gelegenheit wiederholen.
Sehr gerne.
Und wünsche ein erfolgreiches, spannendes und wildes Jahr 2023.
Das wünsche ich dir auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung, Nico. Und danke auch für den Krapfen vorhin.
Ah, das ist ja gemerkt, wie es heißt. Ja. Ja,
der also Berliner.
Ein Krapfen ist ein
Berliner. Der Wiener Berliner.
Genau. Der Wiener Berliner, ja. Ein Gebäck mit Marmelade, Konfitüre, wie auch immer.
Super lecker. Musst du kein Mittagessen. Wenn das um 11 Uhr ist, musst du kein Mittagessen mehr haben.
Ja, meine Lieben, jetzt melde ich mich nochmal aus dem Studio in Wien. Ich möchte mich bedanken, etwas, das ich viel zu selten tue, vor allem einmal in erster Linie bei all denen, die über Fountain und die anderen Value-for-Value-Apps dabei sind. Bitcoin ist auch Teil dieser Medienrevolution Value-for-Value. Es gibt die Möglichkeit, bei uns auf wasbitcoinbringt.com direkt ein kleines Dankeschön in Form von Satz dazulassen. Ich freue mich immer wahnsinnig, wenn da was reinregnet. Und ich lese natürlich alle Messages, die ihr mitschickt, und ich möchte heute damit anfangen, ab und zu, ich weiß nicht, ob ich es jede Woche schaffe, aber ab und zu einfach Danke zu sagen. Danke zu sagen an Miegel für 500 Satz, an Karl-Heinz Schmidt, der schöne Grüße wünscht. Das sind übrigens noch nicht die alleraktuellsten, weil ich möchte ein bisschen zurückgehen. Ich habe das einfach bisher ein bisschen vernachlässigt, und ich möchte, dass ihr auch wisst, dass ich das lese, dass ich das sehe, dass ich mich wahnsinnig freue über das Feedback. Natürlich auch, dass per E-Mail reinkommt und auf Twitter und auf YouTube. Alles mega. Ja? Wenn euch der Podcast gefällt, empfiehlt ihn doch einer Freundin, einem Freund, der einem Familienmitglied, YouTube, lasst ein Like da, subscribe, all the jazz. Aber wie gesagt, Value for Value, Bitcoin, Podcasting, Lightning Network, alles in einem, da ist die Innovation da. Nikolas B58 sagt, er hört es auf Spotify und geht dann extra noch her, um Satz zu schicken. Vielen Dank dafür. Schöne Grüße gehen raus an Shigiwara. Danke für deine Satz. Und dann Vintes Bitcoin. Er sagt, sehr interessant zur vorletzten Folge war das. Bitcoin ist mein Ikigai, sagt Garfield 218 und schickt 10.021 Satz, danke dafür. Und Johnny ohne Pony, cooler Name, Johnny ohne Pony, sagt, gut wie immer und einer meiner besten Begleiter auf der Arbeit, das freut mich natürlich wahnsinnig, wahnsinnig sehr. Ja, und ganz, ganz große Grüße gehen natürlich raus an Blaubeer. Blaubeer habe ich auch auf der Zitadelle getroffen in der Schweiz, und er ist einer der allerersten, die den Podcast von Anfang an mit Satz unterstützt haben über Value for Value, also auch das ist wunderbar. Ja, für alle, die das noch nicht kennen, Value for Value ist einfach eine Möglichkeit, mir Satz zu streamen, also winzig kleine Bitcoin-Einheiten als Dankeschön. Das kann man pro Minute machen oder einfach per Knopfdruck, wenn man über bestimmte Apps, so wie Fountain oder Breeze, seinen Podcast hört. Und das ist eine der zentralen Innovationen eigentlich im gesamten Podcast-Sektor, die hat rein zufällig mit Bitcoin zu tun. Wouldn't you know? VMVD 1898 sagt, eben noch begeistert, neue EU-Regeln, mit Oliver Völkel gehört, fundiert, belegt, differenziert, das bringt uns weiter. Danke dir, danke dir, danke dir. It's Mebendejo sagt, sehr viel Tiefgang, danke. Und wen haben wir hier noch? Odium sagt auch, exzellente Episode, tiefgründig nuanciert und informationsgeladen. Ich kann nicht alle hier hineinnehmen, aber ich möchte euch sagen, ich lese das alles. Ich sage vielen, vielen Dank auch für das, was per E-Mail reinkommt. Da beantworte ich natürlich alle. Hallo, etwasbitcoinbringt.com. Da beantworte ich natürlich alle E-Mails, die reinkommen. Ich freue mich über dieses Feedback. Ganz ehrlich, unter uns als Journalist bekommst du wenig so positives Feedback, aber die Bitcoin-Community, die ist natürlich großartig. Das haben wir auch gesehen bei der Ö3 Podcast-Gala, wo wir auf Platz 19 gelandet sind, und das auch nur dank eurer Power beim Abstimmen. Also Value for Value, Fountain App, Breeze App, das sind so die Optionen, um per Podcasting 2.0 Value for Value den Podcast zu hören. Es gibt ihn auf Spotify, wir sind auf Apple und auf Google und was auch immer, YouTube, ja. Auch wenn ihr die Gelegenheit habt, mir 5 Sterne bei Apple oder so dazulassen, freue ich mich wahnsinnig. Wir haben auch da sehr gute Bewertungen. Auch die lese ich, wenn ich dazu komme, natürlich alle mit großem Hochgenuss. Und ja, natürlich, Kritik auch immer gerne gesehen, Input für Gäste gerne gesehen. Einfach lasst mir einfach eure Gedanken da. Ich freue mich immer, von euch zu hören. Vielen Dank und alles Gute. Ciao.
Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links, dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.